Datenschutz Insider. Aus der Praxis für die Praxis. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.
Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Ich bin Thomas Rosin, Datenschutzbeauftragter und Berater für Daten- und Informationsschutz.
Moin, ich bin Bernd Schmidt, Fachanwalt für IT-Recht und Partner in der Kanzlei Planet Legal.
In unserem Podcast bekommst du einen besonderen Einblick in unseren Arbeitsalltag als Datenschutzberater und Datenschutzbeauftragte. Wir wollen dir die typischen Aufgaben aus der Praxis vorstellen und dir zeigen, wie wir die ganz konkret bearbeiten. Und wenn du möchtest, dann kannst du uns dazu Fragen stellen, mitdiskutieren oder auch eigene Themen vorschlagen. Schreib uns dazu einfach einen Kommentar oder eine E-Mail. Und die Kontaktdaten dazu findest du wie immer in unseren Shownotes. Heute sprechen wir über ein Thema, das praktisch jedem Unternehmen vorkommt, aber ganz erstaunlich oft überhaupt nicht oder auch zumindest nicht optimal gemanagt wird. Es geht um die sogenannte Auftragsverarbeitung, also die Zusammenarbeit von Unternehmen mit Dienstleistern, die personenbezogene Daten im Auftrag dieses Unternehmens verarbeiten. Das klingt erstmal total trocken, ist in der Praxis aber auch ein echter Dauerbrenner. Denn fast jedes Unternehmen nutzt externe Anbieter. Cloud-Dienste, Hosting, Lohnabrechnung, Ticketsysteme, Newsletter-Tools, Videokonferenzlösungen, Support-Dienstleister oder irgendwelche externen IT-Administratoren. Und bei all diesen Konstellationen stellt sich früher oder später wie immer die gleiche Frage: Müssen wir da eigentlich irgendwas beim Datenschutz beachten? Wie ist das, Bernd?
Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Aber vielleicht starten wir mal mit einer guten Nachricht. Diese Auslagerung von IT-Dienstleistungen sind es ja meistens, kriegt man in aller Regel datenschutzkonform hin. Also wenn der Dienstleister und das Unternehmen, was diese Dienstleistung dann auslagert, da zusammenarbeiten, dann lässt sich das, ich behaupte, immer datenschutzkonform gestalten. Wenn Juristen immer sagen, ist das sehr mutig. Also ich fühle mich gerade auch so ein bisschen komisch. Aber das geht schon. Ne? Das geht schon. Aber was muss man dabei beachten und wie geht man es an? Also ich stelle da bei unseren Mandanten so verschiedene Reifestufen, könnte man es eigentlich nennen, fest. Und die unterste und sozusagen der nicht optimale Zustand ist, wir holen uns einfach diese Dienstleister an Bord und machen einfach und gehen davon aus, dass es schon passt. Häufig steht ja auch auf der Webseite, dass die Daten DSGVO-konform sind. Ne? Und da vertraut man dann drauf. Das wäre natürlich der unglücklichste Fall. Mandanten, die so ein bisschen weiter sind, die haben so einen Prozess, dass sie sozusagen die Formalien abklappern, ne? Also die Fragen intern oder dann auch den Dienstleister oder wie auch immer der Prozess gestaltet ist, nach der Auftragsverarbeitungsvereinbarung oder dem Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Das ist ja so die eine wichtige Formalie und dann eben das TOM-Konzept. Ne? Das ist so eine formale Prüfung. Man guckt, dass die erstmal da sind. Ne? Wenn man auf dieser Stufe ist, dann bin ich schon immer ganz zufrieden. Aber es geht eigentlich auch noch weiter. Man muss diese Dokumente, die man da kriegt oder austauscht, muss man natürlich initial prüfen und muss gucken, so ist das auf dem Level, was wir akzeptieren können, dass wir unsere Daten dann zu dem Dienstleister hingehen. Und wenn man es dann ganz ernst nimmt, und das sind dann die Unternehmen, die sozusagen das wahrscheinlich höchste Reifegrad-Level erreicht haben, dann managt man das auch aktiv. Ne, und guckt nicht nur einmal beim Onboarding von dem Newsletter-Tool oder was auch immer man da hat, ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, ist der richtig, ist das TOM-Konzept angemessen, sondern man überlegt sich auch, wie kritisch ist die Dienstleistung und guckt dann regelmäßig nach. Ne? Also dieses regelmäßige Nachgucken kann sein, dass man einfach nur einmal im Jahr anruft und fragt, hat sich was geändert bei den TOMs, ne, bei, weiß ich nicht, beim Newsletter-Tool oder ne, bei nicht so kritischen Diensten, würde ich sagen, das kann auch reichen. Ne? Aber wenn es halt das Tool ist, wo 90% der Unternehmensdaten dann gehostet und verarbeitet werden, so dann muss das im Zweifel auch nochmal ein bisschen intensiver sein und vielleicht muss man auch ab und an mal zum Dienstleister vor Ort tatsächlich hinfahren und sich davon überzeugen, ob die Daten da wirklich so richtig gesichert sind. Ich muss aber sagen, diese höchste Reifegradstufe habe ich, wenn überhaupt, dann sehr selten gesehen in Unternehmen. Wie ist das bei dir?
Ich würde da gerne noch zwei Aspekte mit reinbringen. Also du hast es ja jetzt quasi eher daran festgemacht, wie genau guckt man hin, wie aktiv ist man in dieser Prüfrolle. Ich würde noch unterscheiden, gerade bei Unternehmen, die viel Dienstleister einsetzen auf der einen Seite und vielleicht selber sogar auch als Auftragsverarbeiter tätig sind, kommst du irgendwann auch an eine Stelle, dass du sozusagen bei deinen Kunden vorne etwas versprichst, was du nach hinten bei deinen Dienstleistern aber auch noch weiter realisieren musst. Also sprich, die Dienstleister, die dir zuarbeiten, müssen ja quasi nach dem gleichen Standard verpflichtet sein, wie deine Kunden dich verpflichten. Und dann kommst du irgendwann an eine Stelle, dann möchtest du auch nicht mehr mit jedem deiner Dienstleister irgendwie einen Einzelvertrag vereinbaren. Dann hast du deinen eigenen Vertragsstandard entwickelt, hast auch deine eigenen TOM-Vorgaben, was du von deinen Dienstleistern erwartest und setzt das dann als Auftraggeber auch durch. Das wäre für mich auch noch ein wichtiger Aspekt im Sinne von einer Reifegradentwicklung. Und ein zweiter Aspekt, und damit möchte ich auch direkt schon einen Mehrwert verkaufen, der ist mir fast noch wichtiger, nämlich, dass ich bei der Prüfung der TOMs, also technisch-organisatorische Maßnahmen, wie gut beschützt mein Dienstleister meine Daten, dass ich da nicht nur schaue, gibt es das Dokument und stehen da die richtigen Buzzwords drin, sondern dass ich tatsächlich auch die einzelnen Angaben hinterfrage, dass ich nicht glaube an jeder Stelle, was auf dem Papier steht, sondern das vielleicht auch nachgewiesen haben möchte. Und warum sage ich, kann man damit Werbung machen? Gerade bei Unternehmen so aus dem Mittelstand, und davon entwickelt sich jetzt in Deutschland und Europa viel mehr im Zuge von, wir wollen mehr Dienstleistungen aus Europa haben, gibt es ganz viele Firmen, die da jetzt auch neue spannende Produkte anbieten oder auch nur Unternehmen, die sich neu gründen. Und die sind halt nicht so durchprofessionalisiert in Sachen Datenschutz, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Vielfach werden diese Firmen getrieben von den Anforderungen ihrer Kunden. Das heißt, die leben davon, dass dann Menschen wie du und ich bei den Kontrollen mal genauer hinschauen und dann sagen, hey, oh, ihr habt ein Datenschutzmanagement. Ah, ihr arbeitet irgendwie, ihr seid nicht zertifiziert, aber habt ein Informationssicherheitsmanagementsystem nach dem Vorbild der ISO 27001. Prima. Kann ich da mal eure Informationssicherheitsleitlinie und die Richtlinie Informationssicherheit bitte bekommen? Und dann kriegst du dann die Antwort, ja, die haben wir irgendwie gerade nicht da und ist noch in Erstellung oder Bearbeitung. Und der zweite Aspekt ist mir jetzt zweimal passiert im letzten halben Jahr, dass ich frage immer solche grundlegenden Themen, wie wird denn Backup realisiert? In den TOMs steht immer drin, dass Backup gemacht wird. Und gerade bei Cloud-Angeboten tauchen dann solche Sachen auf wie, ja, mein Kunde sagt, ja, Backup haben wir gelöst, weil der Anbieter schreibt das ja in seinen TOMs. Und was macht der Anbieter? Ja, der macht sein großes Server-Backup über alle Kunden. Wenn bei dem der Server abbraucht, kriegt er alle Kundeninstanzen wiederhergestellt. Wenn der Kunde dann aber mal ein Dokument löscht und sagt, oh, könntest du mir da hinten mal bitte das PDF wiederherstellen? Dann sagt der Dienstleister, das kann ich nicht. Also wie soll ich das in meinem riesen Backup finden? Dafür gibt es gar keinen Prozess. Das heißt, Kunden verlassen sich auf Buzzwords ganz häufig und greifen dann ins Leere, wenn sie irgendwas brauchen. Und deswegen finde ich, ist diese TOM-Prüfung und dieses Nachfragen, was steckt wirklich dahinter, ein echter Mehrwert, wenn ich mit mittelständischen Dienstleister zusammenarbeite und sicherstellen möchte, dass es einfach läuft.
Ja, spannend. Überrascht mich nicht, dass die Antwort von dir kommt. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass du ein TOM-Konzept auf dem Papier prüfst und dann die Haken dran machst. Aber es ist ja auch so ein tolles Thema, wo so juristische Aspekte und eben diese technischen Aspekte zusammenkommen. Das haben wir im Vorgespräch auch schon rausgearbeitet. Also es ist definitiv so, dass Schein und Sein bei der Beauftragung von Dienstleistern da häufig auseinanderfallen. Also es gibt kaum ein Tool, wo nicht auf der Webseite steht, wir sind DSGVO-konform und nach irgendetwas zertifiziert. Das ist ja schon mal gut, ne? Also dass man diesen Anspruch nach außen kommuniziert, aber ganz, ganz häufig sind es eben zuerst mal Werbebotschaften und da sollte man auf jeden Fall so ein bisschen hinter die Fassade gucken.
Meine Lieblingskombination ist, wir sind DSGVO-konform und hosten unsere Systeme in einem ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum. Diese Kombination aus wertlosen Werbebotschaften. Hört sich aber gut an.
Ja, hört sich gut an und ist ja vielleicht auch eine ganz vernünftige Basis, aber eben noch nicht alles, ne?
Ja, lass uns doch aber mal darüber sprechen. Also unser Thema ist ja Auftragsverarbeitung. Und was mir in der Praxis als Fragestellung immer ganz häufig auch begegnet ist, wann ist denn eine Dienstleistung Auftragsverarbeitung? Und dann muss ich halt bestimmte Dinge beachten und machen. Und wann möglicherweise nicht? Da muss ich andere Dinge machen. Hast du das ist ja eher auch so eine juristische Fragestellung, aber hast du da irgendwie so Kriterien, mit denen man das differenzieren kann, was das eine, was das andere ist?
Ja, also vielleicht starten wir mal so ein bisschen praktisch. Also meine Erfahrung ist, dass zu viele Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen werden. Nämlich immer, wenn man irgendwie ein Tool oder einen Dienstleister an Bord holt, schließt man einen Auftragsverarbeitungsvertrag ab. Das wäre dann schon so eine leicht fortgeschrittene Reifestufe, wo man sich so um formale Datenschutzanforderungen kümmert. Ne? Und da hat man dann abgespeichert, Dienstleister, Dienstleistung hat irgendwas mit Daten zu tun, Auftragsverarbeitungsvertrag. Finde ich ja, erstmal ist das ja sympathisch. Aber da kann man dann sozusagen die nächste Stufe erklimmen und sich damit so ein bisschen genauer auseinandersetzen. Und ein Beispiel, wo das eben nicht passt, das sind zum Beispiel Zahlungsdienstanbieter auf Webseiten. Ne, wenn ich einen Online-Shop habe und dann zum Beispiel PayPal oder wer auch immer der Anbieter sein mag, da einbinde, dann ist das in der Regel keine Auftragsverarbeitung, sondern eine eigene Verantwortlichkeit. Und das Abgrenzungskriterium ist eben immer, macht der Dienstleister etwas, was der Verantwortliche eigentlich sonst selber machen würde. Ne? Der Klassiker für Auftragsverarbeitung, so also das Gegenbild wäre ein Hosting. Ne? Also ich habe Daten, zum Beispiel digitalisiere ich meine Personalakten und lege die jetzt auf irgendeinem SharePoint ab oder wo auch immer. Und statt das auf meinem eigenen Server zu machen, mache ich das jetzt in einem Rechenzentrum. Ne, so, das ist ganz klar Auftragsverarbeitung, ne, weil ich könnte sie ja in meinem Serverraum im Keller haben, mache ich nicht, mache ich bei einem Dienstleister und ich sage ihm, bewahre sie wie folgt auf, ne, für die Dauer und mach damit nichts, was ich dir nicht sage. Das ist eine Auftragsverarbeitung und der Gegenbegriff ist dann eben eine eigene Verantwortung oder eine gemeinsame Verantwortung, wo der andere Part auf jeden Fall auch eigene Zwecke verfolgt. Ne, und die auch eigenen Zwecke bedeutet, er bestimmt darüber selber. Genau, bei diesem Zahlungsdienstanbieter wäre es eben, also der verarbeitet ja dann Kreditkartendaten oder was auch immer, nicht unbedingt, weil ich ihm sage, wie er sie genau verarbeiten soll, sondern weil er sich vertraglich verpflichtet hat, eben zu bewirken, dass Geld auf einem gewissen Konto ankommt. Von daher ist das in der Regel keine Auftragsverarbeitung. So ein anderes Beispiel, was mich und dich ja wahrscheinlich auch betrifft, ist die Beauftragung von Beratern oder Rechtsanwälten. Die haben ja auch Zugang zu sensiblen Daten, aber der Rechtsanwalt würde ja nie für sich akzeptieren, dass er mit den Daten genauso umgeht, wie der Mandant das möchte, sondern der ist ja ein Fachmann und der will ja seine eigene Expertise da anwenden. Und was er dann genau aus dem Fall macht, das entscheidet er ja selber, ne? Sodass das dann eine eigene Verantwortlichkeit ist, wo sich auch datenschutzrechtliche Fragen stellen, aber es sind eben andere. Ne? Also bei der Auftragsverarbeitung muss man eben gucken, dass man als Verantwortlicher sehr präzise sagt, was der Dienstleister damit tun soll und ihm klare Vorgaben und Grenzen gibt und guckt, dass die Daten sicher sind. Und bei der eigenen Verantwortlichkeit muss man eben oder gemeinsamen Verantwortlichkeit muss man gucken, darf ich die Daten dann eben rausgeben und dann kann man zu einem etwas größeren Umfang darauf vertrauen, dass der andere damit dann datenschutzkonform umgeht, beziehungsweise ist einfach nicht in der eigenen Verantwortung.
Ja. So zwei andere Grenzfälle, die bei mir immer wieder auftauchen. Einer wird jetzt seltener, das ist das sogenannte Housing in Abgrenzung zum Hosting. Housing bedeutet ja, ich habe irgendwie eigene IT-Systeme, die ständig in einem Rechenzentrum in irgendein abgeschlossenes Regal oder wenn ich großes Unternehmen bin, habe ich da vielleicht auch einen ganzen Raum. Ich bekomme als Dienstleistung diese Räumlichkeit. Ich bekomme Strom, Gas, Klima, Gas nicht, also Strom, Klimaanlage. aber das Merkmal ist, es ist ähnlich wie so ein Mietvertrag, wenn ich Büroräume anmiete. Ich bekomme einen Raum in Form eines abgeschlossenen Stangs, Regals oder richtigen Raumes. Da habe ich auch die Schlüsselgewalt drüber. Von außen gehen zwar irgendwelche Kabel rein, aber niemand hat da irgendwie Zugriff auf meine Daten direkt. Das wird natürlich weniger, weil IT-Abteilungen dazu neigen, genau diese Art von eigenen Systemen so gar nicht mehr zu betreiben. Heute sind das dann virtuelle Systeme, Themen in großen Clouds. Da bin ich dann beim Hosting und da brauche ich eben genau diesen Auftragsverarbeitungsvertrag. Aber wenn ich quasi einfach nur Platz in einem Rechenzentrum anmiete und da drin in diesem Platz mache ich mein eigenes Ding, dann brauche ich keinen. Wenn ich dann aber eine Zusatzleistung buche und sage, ja, aber da hinten hat er noch ein Backup-Storage, den will ich nicht selber betreiben, da schiebe ich da meine Server-Backups drauf, dann sind wir dummerweise schon wieder bei der Auftragsverarbeitung. Fall 1 und Fall 2, auch beliebter Fall, immer viel diskutiert, auch in der Vergangenheit in den Arbeitshilfen von der Aufsichtsbehörde, vor allen Dingen aus Bayern, der Steuerberater. Ich bin fest der Ansicht, dass die Beauftragung eines Steuerberaters für die Beratung von Steuerthemen, sprich das Erstellen von Jahresabschlüssen, von Bilanzen, dass das etwas ist, was keine Auftragstätigkeit ist im Sinne eines Auftragsverarbeitungsvertrages. Da gibt es auch viele andere, die das so sehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Steuerberater, die machen dann halt auch noch Lohn- und Gehaltsbuchhaltung. Die kriegen dann Belege und buchen die dann auf die passenden Finanzkonten. Das ist natürlich wieder so eine Hilfstätigkeit. Ich habe mir als goldene Regel für mich gemerkt, habe ich einen Steuerberater, der eben diese ganzen Abschlussgeschichten macht und macht dann noch ein bisschen was nebenbei an Hilfsdienstleistung, dann betrachte ich das nicht als Auftragsverarbeitung. Manchmal beauftragt man aber dann sowas wie ein Lohnbuchhaltungsbüro oder sowas. Die machen gar keine Steuerberatung, sondern nur die Hilfstätigkeiten und dann bin ich wieder bei der Auftragsverarbeitung.
Ja, sehr, sehr richtig. Also der Steuerberater ist natürlich so ein Klassiker, den man noch kennt aus der Vergangenheit. Genau, zum Thema Housing lag mir so ein bisschen die Frage auf den Lippen, macht man das heute eigentlich noch? Hast du aber eigentlich auch schon selber beantwortet, weniger, ne?
Ja, es wird weniger. Also ich habe noch einige wenige, die das machen, aber da sehe ich jetzt auch ganz klar die Tendenz. Ich sag mal, mit dem nächsten defekten Mainboard werden die wahrscheinlich auch eine Lösung in der virtuellen Welt der Server finden und dann ist das klassische Auftragsverarbeitung.
Ja, wir könnten uns mal so ein bisschen dem Prozess zuwenden, wie man mit dem ganzen Thema umgeht und diese wertvollen Tipps, die wir gegeben haben, so ein bisschen in so einen Prozess gießt. Und ich fange einfach mal an. Also ich würde mal sagen, so der Merksatz, den man haben sollte, ist, wenn personenbezogene Daten das Unternehmen verlassen, dann sollte man mal überlegen, ob das eine Auftragsverarbeitung sein könnte. Und dann guckt man sich an, was passiert denn da eigentlich, ne? Und wenn dann Daten zu jemandem anders gehen und der damit etwas selbstständig macht, also ein Steuerberater erstellt eine Steuererklärung, ein Anwalt prüft das, so dann ist das eine Übermittlung und man ist aus diesem Thema von diesem Podcast heute raus. Wenn das aber im Gegensatz dazu sozusagen die Übergabe von Daten ist und man dem Unternehmen dann sozusagen klare Marschrouten gibt, was damit zu tun hat, was das Unternehmen damit zu tun hat, ne? Also bewahre sie auf für mich, strukturiere sie, sortiere sie alphabetisch, schicke allen eine E-Mail, so auf dem Level, dann wäre das eine Auftragsverarbeitung. Und dann könnte man daran ja anschließen, die rechtlichen Anforderungen. So, was muss man denn eigentlich dann beachten?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Und ich glaube, das, was die meisten kennen, ist halt dieser sogenannte Auftragsverarbeitungsvertrag oder wenn man dann international unterwegs ist, heißt ja dann schon mal DPA als Abkürzung für Data Processing Agreement oder Data Processing Addendum. Ich glaube, das wäre so das Interessanteste, wo man jetzt mal reingucken könnte.
Ja, und wenn man diesen Auftragsverarbeitungsvertrag oder das DPA dann geschlossen hat, ist dann alles gut? Wahrscheinlich ja noch nicht, oder?
Ja, ich fürchte nicht. Also es gibt im Gesetz, in Artikel 28, gibt es eine ganze Reihe von Anforderungen. Viele dieser Anforderungen lassen sich dann hinterher oder vorher in so einem Auftragsverarbeitungsvertrag nachlesen, weil das natürlich die vertextliche Basis ist, wie man eben mit dem Datenschutz in der gemeinsamen Zusammenarbeit umgeht. Aber es hilft ja auch nicht, wenn ich so einen tollen Vertrag ausgefüllt habe. Ich muss ja vor allen Dingen auch sicherstellen, dass in der Praxis diese ganzen Anforderungen tatsächlich auch funktionsfähig und wirksam umgesetzt sind. Und das muss ich dann tatsächlich auch auf beiden Seiten machen. Aber was natürlich jetzt vom Ablauf her eine gute Herangehensweise ist, wenn ich mich mal entschieden habe, mit einem Dienstleister vielleicht zusammenzuarbeiten, irgendwann bin ich ja dabei, dann hole ich mir auch mein Angebot ein, dann kenne ich die Leistung, dann kenne ich die Preise. Vielleicht habe ich noch zwei, drei Alternative zur Auswahl, wenn ich das so ausschreibungsmäßig mache oder im Konzern dann so richtig einen Einkaufsprozess habe, wo dann irgendwann die sogenannte Shortlist vorliegt, also meine Letztauswahl, aus der ich dann den Gewinner küre. Das ist aus meiner Sicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt müssen wir aber auch nochmal konkret in den Datenschutz einsteigen. Und entweder habe ich dann als Organisation selbst ein Vertragstemplate, das vorher bei mir sozusagen beraten und eingeführt wurde, dann fülle ich das als derjenige, der den Einkaufsprozess jetzt steuert, aus und stelle das meinem Dienstleister zur Verfügung und sage, hey, die anderen Lücken füllst du, das musst du dann demnächst unterschreiben, erkläre dich da schon mal pauschal zu bereit. Oder wenn ich noch nicht so weit bin, dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, jetzt ihr drei Anbieter aus meiner Shortlist, schickt mir doch bitte mal die Unterlagen, die Vertragsunterlagen auch für den Datenschutz und dann gucke ich da einfach mal rein und beschäftige mich damit. Aber das wäre aus meiner Sicht dann einer der nächsten Schritte.
Ja, also wenn das so läuft, ist das natürlich der Traum von jedem Datenschutzbeauftragten, ne? Also die Realität beim Staat ist dann häufig, Bernd, wir haben übrigens hier einen neuen Dienstleister für weiß ich nicht, irgendwas. Kannst du da nochmal schnell drüber gucken? Aber der richtige Zeitpunkt, da bin ich bei dir, ne? Also der richtige Zeitpunkt ist natürlich, bevor da irgendwie die Tinte trocken ist unter dem kommerziellen Vertrag, sollte man sich den Datenschutz noch angucken. Genau, ganz, ganz praktisch. Genau, also du hast ja auch schon gesagt, ne? Also ganz praktisch muss man eben für diesen Vertrag eben sicherstellen, dass die Anforderungen von Artikel 28 erfüllt sind. Ne? Da steht sehr genau drin, was der Vertrag regeln muss und was da zulässige Regelungen sind. Und für den Prozess ist dann sozusagen die Entscheidungsweiche, ist dann, mit welchem Muster muss ich mich denn eigentlich auseinandersetzen? Und da ist es natürlich sehr komfortabel, wenn man dann als großer Konzern sein eigenes aus der Tasche ziehen kann, weil das idealerweise vorab geprüft ist und eben fein ist, ne, und idealerweise der Dienstleister dann sagt, das passt. In der Praxis des Mittelstandes und der kleineren Unternehmen läuft es aber ja häufig andersrum, ne? Also da läuft es dann ja meistens so, dass man vom Dienstleister ein Muster kriegt. Und das macht ja auch Sinn aus deren Sicht, ne? Weil die ja auch irgendwie x-tausend Kunden im Zweifel haben und sich dann auch nicht mit x-tausend Mustern irgendwie auseinandersetzen wollen. Und das legt man dann eben als Jurist oder als Datenschutzberater neben den Artikel 28 und hakt im Prinzip ab, ne? Also guckt, ist da eine Regelung getroffen zu Auditrechten und ist die inhaltlich irgendwie zutreffend? Ist da eine Regelung zu TOMS getroffen und ist die zutreffend?
Ja, oder ich gebe das Ganze in ein KI-System. Ich habe gesehen, du machst das ja zum Beispiel so. Ihr habt jetzt schon so einen ersten funktionsfähigen KI-Agenten. Da kann ich den Vertrag reinkippen. Das ersetzt vielleicht nicht die anwaltliche Prüfung, aber da bekomme ich dann zumindest schon mal so ein gewisses Indiz. Ist das Wichtigste alles drin und vielleicht auch schon mal so eine ampelmäßige Einschätzung, also grün, gelb und rot, ob da irgendwas schon erkennbar ist, wo ich mich vielleicht nochmal näher mit beschäftigen müsste. Das finde ich eigentlich auch einen ganz spannenden Ansatz.
Ja, also das ist ein super, super Einsatzszenario für KI und das, diesen Assistenten, den du ansprichst, der basiert natürlich auch auf KI, weil man letztlich zwei Texte nebeneinander legt und guckt, also gibt es für jede Anforderung einen entsprechenden Textbaustein und erfüllt er inhaltlich diese Anforderungen. Ne, von daher kann man das mit gutem Prompting, mit klassischen KI-Modellen irgendwie natürlich lösen. Und genau, wir haben da so ein ein DPO-Check gebaut. Da kann man den Vertrag hochladen und das dann eben testen. Ich würde sagen, also die anwaltliche Prüfung sollte das jetzt nicht ersetzen, aber es ist ein ganz gutes erstes Indiz. Und wenn man so ein bisschen über so risikoorientierte Prozesse im Datenschutz nachdenkt, dann könnte man mal überlegen, ob man sich so ein Tool anschafft oder sich so etwas selber macht und da sozusagen die Verträge erstmal standardmäßig durchschickt, um so eine Idee zu kriegen und dann kritische Verträge irgendwie nachprüfen lässt. Das ist so, ne, wäre so mein Ansatz, um da KI auch einzusetzen, weil Auftragsverarbeitungsverträge prüfen ist halt unter Umständen Massengeschäft, ne? Weil Unternehmen können die Situation haben, dass sie viele hundert oder sogar viele tausend Dienstleister haben, die sich dann auch ändern. Und da immer Menschen hinzusetzen mit dieser relativ stupiden Aufgabe, eben zu gucken, ob eine Audit-Klausel drin ist, so das muss man sich natürlich fragen, ob das noch zeitgemäß ist.
Aber dazu machen wir mal eine separate Folge und erzählen mal, wie setzen wir künstliche Intelligenz bei unserer Arbeit intelligent ein. Ich glaube, das wird auch für viele durchaus interessant sein.
Ja, und auch datenschutzkonform, weil auch so ein KI-Anbieter personenbezogene Daten kriegt, ne? Also das ist durchaus, das sollte man durchaus nicht alles in Plaintext da reinschieben, vor allem wenn man Rechtsanwalt ist. Aber du hast recht, das sollten wir mal separat machen.
Übrigens, KI-Anbieter dieser Art, so wie wir sie gerade besprechen, dürften auch regelmäßig Auftragsverarbeiter sein und dann eben einen solchen Auftragsverarbeitungsvertrag mitbringen. Und das ist ja dann eher die Variante, die du eben angesprochen hast. Dann liefert der Dienstleister einen solchen Vertrag. Da finde ich nochmal bemerkenswert. Ich glaube, es ist wenig überraschend, wenn ich sage, wenn man jetzt bei diesen großen Cloud-Anbietern wie Microsoft, Amazon, Google unterwegs ist, hat man natürlich schlechte Chancen, wenn man so einen Vertrag liest. und findet da irgendwas, was einem nicht gefällt, dann in die Diskussion reinzugehen, könnt ihr den bitte ändern. Das klappt meistens nicht oder nur, wenn man sehr, sehr viel Auftragsmacht mitbringt, also ein großer Auftraggeber ist. Wo aber natürlich dann auch, wir sprachen eben ja davon, da lohnt sich auch mal eine anwaltliche Prüfung, wo die wieder interessant ist, ist natürlich dann eben außerhalb dieses großen Anbieterkontextes, weil es da vielfach so ist, dass die Unternehmen, die Leistung anbieten, das ist wohl sehr gute Leistung, dass die aber eben auch häufig dann bei dieser Datenschutzberatung sparen und dann irgendwelche Vertragsmuster, da hat der Geschäftsführer dann irgendwas selber zusammengeklebt, was dann rechtlich vielleicht handwerklich gesehen noch gar nicht so geeignet ist. Und da würde wahrscheinlich aber auch dein DPO-Checker schon überall rote Ampeln zeigen. Also da würde ich zumindest auch sehr viel Energie rein investieren in eine individuellere Prüfung.
Ja, es ist tatsächlich in der Praxis ein großes Problem, wie man mit solchen Situationen umgeht. Also gerade bei mittelständischen Unternehmen, die halt Standard-Tools nutzen, da hat man eben genau diese Marktmacht nicht. Da würde mich auch nochmal interessieren, wie du damit umgehst. Also ich sortiere das dann so ein bisschen danach, ob der Mandant die Entscheidung für das Tool schon getroffen hat und jetzt sozusagen nur noch den Segen des Datenschutzbeauftragten sucht oder ob es wirklich darum geht, eine Tool-Auswahl zu treffen. Weil wir sind uns einig, der Idealfall ist, man ist in der Position, das zu verhandeln, aber sagen wir mal realistisch. Ein Standard-Tool, was ich irgendwie für mein Unternehmen mit 200 Beschäftigten irgendwie anschaffen möchte, da wird der Dienstleister mit mir im Zweifel nicht verhandeln und der wird sagen, du kannst das zu unseren Terms dir irgendwie da zusammenklicken oder du kannst es halt lassen. So, dass wir nur noch die Entscheidung haben, nehme ich das oder nehme ich das nicht. Da berate ich dann sehr gerne und im Zweifel müsste man dann sagen, wenn das nicht datenschutzkonform ist, dann kannst du es halt nicht nutzen. Aber die Entscheidung muss letztlich halt dann auch die Geschäftsführung treffen. Also so, dass dann meine Leistung dann halt ist, zu sagen, das ist irgendwie gut oder ist nicht gut. Mach damit, was du möchtest. Ist nicht immer ganz befriedigend, wenn man dann selber der Datenschutzbeauftragte ist und der eigentlich den Datenschutz stärken soll. Aber ich habe noch keinen besseren Weg gefunden. Wie gehst du damit um?
Ja, ich bin der Meinung, also auch wenn das nicht in jedem Fall klappt, aber zwischen tun und lassen gibt es natürlich auch noch Varianten dazwischen. Das eignet sich jetzt nicht bei jedem Produkt, aber es gibt ja nun mal auch Leistungen, wo man auch überlegen kann, inwieweit nehme ich diese Dienstleistung in Anspruch, in Verbindung mit welchen Daten kann ich vielleicht auch Risiken reduzieren, indem ich dann sage, okay, ich bin fein damit, dass ich bestimmte Arten von Daten oder bestimmte Geschäftsprozesse vielleicht damit nicht realisiere, weil ich dafür dann auch noch einen Plan B habe. Aber zum anderen ist es natürlich auch so, dass genau durch diese Beratung ja nicht nur der Geschäftsführer sozusagen jetzt genötigt wird, eigentlich darfst du es nicht machen. Wir bieten ja auch bei diesen Prüfungen als Datenschutzbeauftragte die Möglichkeit, dass wir dieses Risiko oder diese Gefährdung, die wir da sehen, dass wir die überhaupt erstmal greifbar machen, dass wir aussprechen, was kann denn passieren? Und mit der Information, was kann denn passieren, kann natürlich auch ein Entscheider im Unternehmen vielleicht besser umgehen, als mit dieser Aussage, der ist nicht datenschutzkonform, deswegen dürfen wir das nicht machen. Ich erlebe das leider, auch wenn es nicht gut gemacht wird, immer wieder, dass dann so eine Aussage im Raum steht, da könnte ich als Geschäftsführer nichts mit anfangen. Ich will dann wissen, was ist das Risiko? Was kann passieren? Und wenn das passiert, was kostet mich das? Also was sind die Auswirkungen? Ich möchte darüber sprechen, wie wahrscheinlich ist das? Reden wir hier über Gefährdungen, die vielleicht unwahrscheinlich sind? Sind sie unwahrscheinlich, weil man sie nicht sieht, also Entdeckungsrisiko? Oder sind sie unwahrscheinlich, weil der Fall einfach so selten vorkommt? Das ist aber eine große Hilfestellung, finde ich, wenn man seine Geschäftsführungsaufgabe gerade als Angestellter, Geschäftsführer, Geschäftsführerin ernsthaft wahrnimmt, mit dem man dann das ganze Thema aber auch wieder inhaltlich steuern kann. Und dann gibt es eben nicht nur Linkseinschlag und Rechtseinschlag, dann gibt es auch Einstellungen dazwischen, die dann hilfreich sein können.
Ja, genau, aber das Problem bleibt natürlich, ne? Also nicht jeden Vertrag kann man so gestalten, wie man das möchte.
Ja, absolut. Die Frage, die man da auch nur mit reinbringen kann, bei manchen Anbietern ist es so, dass ich als Kunde auch in einen Standardvertrag eigene Inhalte reinbringen kann. Bei manchen ist das so, da kann ich dann sagen, welche Daten verarbeite ich denn damit, von welchen betroffenen Gruppen, sind da besondere Kategorien personenbezogener Daten mit dabei, also zum Beispiel Gesundheitsdaten und auch bei großen Vertragswerken, also bei Vertragswerken großer Anbieter, habe ich zwar keine Verhandlungsmöglichkeit, aber manchmal habe ich halt die Möglichkeit, über diesen Weg nochmal einen eigenen Beitrag zu leisten. Der kann selten helfen, aber ganz häufig wird er einfach falsch gemacht. Und wenn ich dann natürlich einen tollen Vertrag von einem großen Anbieter, der 100-fach geprüft und akzeptiert ist, dann in den letzten Details falsch ausfülle, ja, dann hilft mir der auch nicht weiter. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo dann der Datenschutzbeauftragte, die Datenschutzbeauftragte nochmal drauf gucken sollte.
Ja, sehr richtig. Genau. Manchmal gibt es auch so Konstellationen, dass es verschiedene Vertragsmuster gibt und man so ein bisschen nach den richtigen fragen muss. Das betrifft vor allem uns Rechtsanwälte. Bei uns reicht das ja nicht, diese Auftragsverarbeitungsvereinbarung abzuschließen, sondern wir müssen auch noch so eine strafrechtliche Vereinbarung zusätzlich abschließen, die dann diese 203 StGB-Anforderungen abdeckt. Und das haben Dienstleister leider nicht immer, aber viele haben es dann doch. Und wenn man danach fragt, kriegt man es dann doch. Ne? Und solche Konstellationen gibt es eben auch. Ne? So von daher, das Muster, was einem so vorgelegt wird, einfach so zu akzeptieren, muss nicht immer der letzte Stand sein, auch wenn man es inhaltlich dann nicht mehr unbedingt verhandeln kann.
Wenn ich jetzt in der Situation bin, weil du gerade auch Muster angesprochen hast, also ich erkenne auch immer wieder in den Zusammenarbeiten zwischen Unternehmen und den Dienstleistern so ein gewisses Vakuum, weil weder das Unternehmen jetzt irgendwie ein Standard-Template hat, weil bei den 20 Dienstleistern davor hat der Dienstleister irgendwas mitgebracht. So, und jetzt kommt dann plötzlich ein Dienstleister, da ist die Erkenntnis da, entweder durch Beratung oder vielleicht einfach, weil man es jetzt ein bisschen geübt hat, oh, da brauchen wir jetzt auch so einen Auftragsverarbeitungsvertrag und der Dienstleister sagt, ja, die haben wir nicht. Bringe ich mal meine Kunden mit. Und keiner hat einen Vertrag. Die Frage ist, wie geht man damit um? Kennst du dafür eine Lösung? Kann ich mich da irgendwo bedienen oder wie mache ich das?
Das kann man. Also es gibt, das Internet ist voll von Mustern, also dass man kein Muster dafür findet, so das passiert nicht. Wir nutzen da in der Regel das Muster von der EU-Kommission. Da gibt es die sogenannten Standard Contractual Clauses for Data Processing oder so ähnlich heißen sie. Das sind eben Muster, die die EU-Kommission genau für diesen Zweck erlassen hat. Und wenn man einfach nur einen Vertrag braucht, der so ist, dass beide Seiten den akzeptieren können, also ist im Prinzip die Formalie, die noch dazukommt zu einem kommerziellen Vertrag, dann nutzen wir die immer. Die Alternative wäre dann natürlich, dieses Vakuum zu nutzen, um ein eigenes Muster zu präsentieren. Das war auch so mein erster Impuls. Ist ja super, der Dienstleister hat kein Muster, dann nehmen wir doch einfach unseres. Das wären dann so interessensgerechte Verträge, weil man natürlich auch versuchen kann, die zulässigen Regeln so ein bisschen, ich sag mal so, in seine Richtung zu drehen. Ne? Zum Beispiel, dass man Auditrechte so weit beschränkt, wie es halt irgendwie möglich ist aus der Dienstleisterperspektive oder eben aus der anderen Perspektive eben Auditrechte möglichst weit zulässt. Genau, früher gab es noch die gibt es wahrscheinlich immer noch, die Bitkom-Muster, so, die hat man früher immer irgendwie genutzt als wirtschafts- oder dienstleisterfreundliche Muster. Ich wüsste gar nicht, welche Muster man sonst noch so nutzt. Kennst du da noch welche?
Ja, ich glaube, der GDD bietet regelmäßig, bietet ein Muster an, das immer wieder mal regelmäßig aktualisiert wird. Also GDD ist einer der großen Datenschutzbeauftragtenverbände. Ansonsten wäre auch dringend mein Rat, also mindestens mit den drei gerade genannten Mustern kommt man völlig klar. Da kann man, wenn man da auch Lust zu hat, noch ein Best of All draus sich bauen. Es gibt aber immer wieder, wenn man nach Mustern sucht, solche Anbieter, da muss man dann irgendwie ein Abo abschließen oder hier unsere geniale AVV-Vorlage für nur 49,90 Euro. Ich kann nur sagen, lass den Scheiß. Das ist das Geld nicht wert. Und schon gar nicht den Buchhaltungs- und Einkaufsprozess dann bei euch für diese Rechnung. Also diese anderen Muster sind grundsätzlich erstmal vollkommen fein. Aber ganz ehrlich, wir wissen beide, wenn ein Unternehmen durch einen Datenschutzbeauftragten beraten wird, dann fragt man jetzt halt für seinen Datenschutzbeauftragten. Ich kenne jetzt keinen Kollegen, der oder die nicht dann das passende Muster in der gewünschten Ausrichtung zur Verfügung stellt. Also bei mir gibt es immer zwei Varianten von Templates, auftraggeberfreundliche und auftragnehmerfreundliche. Das ist das, was du eben auch gesagt hast. Man kann das ja so ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung drücken. Als Dienstleister habe ich keinen Bock, dass meine Kunden sich aber kostenfrei dreimal im Jahr für ein Vor-Ort-Audit zum Kaffee einladen. Auf der anderen Seite möchte ich als Kunde natürlich auch ernsthaft die Möglichkeit haben, wenn ich das für notwendig halte, auch tatsächlich meine Vor-Ort-Kontrolle zu machen, ohne dass ich dann direkt 30.000 Euro an Extrakosten an den Dienstleister für diese Dienstleistung des Besuches abdrücken kann. Und dazwischen liegt dann irgendwo die Wahrheit. Also im Zweifelsfall einfach den eigenen DSB fragen.
Ja, genau. Und wenn das eben regelmäßig vorkommt und man regelmäßig in dieser Position ist, dass man diese Auftragsverarbeitungsverträge entweder vorgeben kann oder verhandeln kann, dann lohnt das auf jeden Fall, die Arbeit zu investieren, da ein Muster zu machen, was zu den eigenen Prozessen passt, ne? Dass man einheitliche Strukturen hat, dass man weiß, ne, was steht in dem Vertrag drin und eben diesen Prüfungsaufwand dann gering hält. Genau, ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem anderen Thema. Also wir haben uns sehr intensiv damit befasst, wie geht man mit sozusagen vorgefertigten Mustern um, die man gar nicht groß beeinflussen kann. Aber manchmal ist es ja auch so, dass es, ne, dass man Datenschutzbeauftragter in einem Konzern ist oder man ist ein großer Kunde und ist tatsächlich in so einer Position, dass dann individuell über den Auftragsverarbeitungsvertrag verhandelt wird. Und da gibt es so ein paar klassische Themen, die man dann immer wieder bespricht. Es gibt so ein paar Themen, da ist man sich einig, dass es irgendwie eine Beschreibung gibt, was denn für Daten verarbeitet werden, dass es eine Beschreibung gibt, um welche Daten geht es denn eigentlich. Dass es TOMS gibt, ist eigentlich auch irgendwie immer klar. Aber es gibt eben so die Highlight-Themen und ich werfe mal so ein paar in die Runde und wir picken uns die vielleicht raus. Also Auditrechte haben wir schon mehrfach gesagt, also wie kann ich den Dienstleister auf die Finger klopfen und die Unterauftragnehmer. Also wie funktioniert das denn, wenn ich meine Daten zum Beispiel zu Amazon gebe und Amazon ein neues Rechenzentrum auf den Philippinen da irgendwie jetzt nutzen möchte für meine Daten? Muss ich da gefragt werden? Das wären so meine zwei Highlights. Hast du noch andere, die wir da in den Pott schmeißen müssen?
Meinst du jetzt bei den Unterauftragsverarbeitern oder weitere Themen neben den Unterauftragsverarbeitern?
Was du magst.
Ja, dann
ich meinte eigentlich andere Themen.
Okay, ja, aber gerne andere Themen. Also ich hatte es am Anfang schon erwähnt, die technisch organisatorischen Maßnahmen, wenn ich mich mal ernsthaft damit auch mit den Inhalten beschäftige, die da so beigefügt werden, dann bieten die natürlich auch Potenzial, mal darüber zu sprechen. Haftung ist immer wieder ein spannendes Thema. Ganz häufig steht in den Mustern irgendwas drin, die Parteien haften gemeinsam nach Artikel, ich weiß gar nicht, 83, 85 DSGVO gegenüber den betroffenen Personen. Aber manchmal steht da halt auch drin, ja, Haftung ist im Hauptvertrag geregelt und im Hauptvertrag stehen dann solche Regelungen, dass die Haftung dann begrenzt ist auf die Höhe des Auftragsvolumens. Und dann habe ich dann irgendwas für 100 Euro im Monat gekauft, gibt da wichtige Daten hin, es gibt einen Datenschutzvorfall und ich muss dann 100.000 Euro Bußgeld bezahlen. Und der Auftragsverarbeiter sagt dann, ja gut, aber meine Haftung ist ja auf 12 Monate mal 100 Euro, also quasi ein Jahresumsatz begrenzt. Hier hast du die 1.200 Euro, dann ist die Sache erledigt. Deswegen ist Haftung sicherlich auch ein spannendes Thema.
Ja, genau. Eine Klassikerklausel habe ich auch noch. Weisungsrechte. Der Auftraggeber übt seine Weisungsrechte abschließend durch den Hauptvertrag und diesen Auftragsverarbeitungsvertrag aus. Spoiler, so funktioniert es nicht. Ne? Also in der Auftragsverarbeitung ist der Verantwortliche ja immer verantwortlich und bleibt auch verantwortlich. Und als solcher muss er dann den Auftragsverarbeiter auch anweisen können, was mit den Daten gemacht wird. Ne? Also wo sie gespeichert werden, wann sie eventuell gelöscht werden, wem sie zugänglich gemacht werden. Ne? Also dieses Recht darf man nicht ganz aufgeben. Genau, diese Klausel würde auf jeden Fall nicht halten. Wie geht man jetzt mit diesen ganzen Themen um? Grundsätzlich ist es für die Verhandlungen relativ einfach. Man guckt in Artikel 28 und überlegt sich, was man vereinbaren darf und was man nicht darf. Und wenn das eben sozusagen diesen Rahmen sprengt, dann müsste man das der anderen Seite sagen und sagen, ne, in Artikel 28 steht doch, dass ich zum Thema Auditrechten ein Recht auf Inspektionen haben muss, so steht es da. Und wenn das eben ausgeschlossen ist, dann ist es eine nicht datenschutzkonforme Klausel und die müsste dann geändert werden. Und was dann in der Regel passiert, ist, dass das dann irgendwie, ne, findet man irgendeine Kompromissformulierung oder es wird irgendwie mitgenommen. Aber in der Regel schuckelt man sich dann da doch so ein.
Ja, wobei, Du hast es jetzt darauf bezogen, ist es ausgeschlossen oder ist es nicht ausgeschlossen? In meiner Beratungsrealität ist das kein Diskussionspunkt. Wir diskutieren nicht, ob oder ob nicht, sondern in welchem Umfang. Das heißt, wenn ich mich als Dienstleister möglichst schützen möchte, dann sage ich, der Kunde bekommt ein Kontrollrecht. Dieses Kontrollrecht befriedige ich erstmal, indem ich dem irgendwelche Fragen beantworte oder ihm Unterlagen wie Nachweise, Prüfberichte zuschicke. Und dann erst, das muss der Kunde immer zuerst machen. Und erst dann, wenn wir gemeinsam feststellen, dass dadurch sein Kontrollbedürfnis nicht ausreichend zufriedengestellt wird, dann darf er bei mir vor Ort gucken kommen. Aber das darf er auch nur einmal im Jahr maximal. Und dann muss er auch noch vollständig meine Kosten, die ich ihm jetzt natürlich noch nicht verraten werde, übernehmen. Das ist ja so jetzt mal extrem in eine Richtung gedrückt. Das, was man im Servicefall in Verträgen liest, wenn Dienstleister sich vor diesen Vor-Ort-Kontrollen schützen wollen. Das heißt, sie sagen nicht, ich schließe sie aus, sondern ich mache sie massiv teuer und unattraktiv. Und ich diskutiere in solchen Fällen ganz häufig eben mit den Dienstleistern über das Maß, wie einseitig oder wie partnerschaftlich das geregelt wird. Ja, und da muss man halt aufpassen, dass man das richtige Mittelmaß findet. Für mich war immer bisher eine gute Lösung, wenn man in der Sache, also in der Dienstleistung, partnerschaftlich zwischen den Unternehmen agiert und auch sich einigt ist, abstrakt, ja, wir wollen partnerschaftlich miteinander umgehen, dann findet man auch genau für solche Regelungen die Schiebereglereinstellung in der Mitte, genau mit dem Argument, hey, mach das nicht so einseitig, wir wollen doch partnerschaftlich miteinander umgehen. Und wenn man natürlich dann eher so eine Misstrauensverhandlungssituation hat, wo man gerade auch bei Dienstleister vielleicht ein lästiger Kunde von ganz vielen ist, dann wird einem das vielleicht nicht gelingen. Und deswegen nochmal der Hinweis, deswegen ist es halt so wichtig, solche Gespräche noch auf einen Zeitpunkt vorzuverlagern, wo man den Auftrag nicht erteilt hat. Weil spätestens bei solchen Gesprächen zeigt sich dann, ob man sich hier einen echten Partner an Land zieht oder ob man jemanden holt, der eigentlich nur seine Standardleistung für teuer Geld verkaufen möchte, aber sich ansonsten völlig von mir abgrenzt. Wenn ich das eben bei meiner Shortlist mache, kann der Datenschutz dann auch dazu beitragen, mir zu helfen, dass ich mich lieber für einen anderen Anbieter entscheide. Der kostet dann vielleicht 50 Cent mehr, aber macht es mir dann an anderer Stelle im Datenschutz so einfach, dass es mir gefällt und ich da Geld und Arbeit spare. Sorry für den Ausflug.
Ja. Nee, alles gut. Stimmt natürlich alles, sehr, sehr richtig. Vielleicht so ein konkreter Hinweis, wie man dieses Thema Auditrechte einfangen kann, mit einer konkreten Formulierung, die ich sehr gerne nutze, ist, am Anfang beschreibt man den Prozess, ne, irgendwie regelmäßig machen wir Audits wie folgt, mit 2 Wochen Voranmeldung und innerhalb der Geschäftszeiten und so weiter. Man kann auch eine Regelung über die Kosten treffen, aber was mir dann immer sehr wichtig ist, ist am Ende der Halbsatz, wenn es datenschutzrechtlich notwendig ist, dann kann man davon aber auch abweichen und das jederzeit und immer machen. Und das ist eine Regelung, die dann meistens auch akzeptabel ist. Ne? Dann kann man nochmal drüber reden, ne? Wie muss das denn nachgewiesen werden mit dieser datenschutzrechtlichen Notwendigkeit. Aber das wäre sozusagen so eine Formulierung zum Einfangen, mit der man dann was Datenschutzkonformes hinkriegt und gleichzeitig den Prozess so strukturiert hat, dass auch der Dienstleister damit leben kann.
Ich habe ja von Menschen, die wie du dem Beruf des Anwalts nachgehen, gelernt. Man muss bei Verträgen und bei Gesetzen sich darin üben, wortweise zu lesen. Und mir ist gerade etwas aufgefallen bei der Formulierung. Ich hoffe, ich habe das richtig rausgehört. Ich möchte darauf hinweisen, gerade wenn man solche Prozesse darlegt, finde ich es wichtig aus Auftraggebersicht, dass man diesen Prozess als einen Kann-Prozess formuliert. Das heißt, ich habe das Recht, das zu tun. Wenn man zu sehr in den Worten rumoperiert, kann man auch Pech haben, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Dann schreibt der Auftraggeber rein, ich prüfe einmal im Jahr und damit verpflichte ich mich möglicherweise selber zu etwas, wo ich dann hinterher auch sage, na, dieses Jahr will ich nicht prüfen, da habe ich keine Zeit und keine Lust, ich prüfe dann nächstes Jahr, in Klammern oder auch gar nicht erstmal. Aber wenn es dann plötzlich zu einer Vertragspflicht für mich wird, und ich muss irgendwann mal den Dienstleister angreifen, weil der sich an irgendwas nicht gehalten hat, dann wird ein guter Anwalt das sicherlich sehen und mir das dann hinterher um die Ohren schlagen und sagen, hey, der Kunde, du hältst dich doch auch nicht die ganze Zeit an deinen Vertrag. Deswegen finde ich dieses wortweise Lesen immer sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht greifen wir uns nochmal die Unterauftragnehmer raus. Das ist ja auch so ein Klassiker. Da steht natürlich das berechtigte Bedürfnis von einem Dienstleister, irgendwie selber so ein bisschen entscheiden zu können, in welcher Infrastruktur er denn seine Dienstleistungen erbringt. Ne? Also der kann, wenn er vorne irgendwie Tausende von Kunden hat und hinten irgendwas ändern muss, weil, weiß ich nicht, ne, der Hosting-Dienstleister geht irgendwie pleite oder irgendwie verdoppelt seine Preise oder ne, irgendwelche nachvollziehbaren Gründe und dann will er jemanden austauschen. So, da braucht man aus der Dienstleistersicht natürlich Prozesse, mit denen man arbeiten kann. Ne? Da kann man jetzt natürlich nicht irgendwie 100 Ansprechpartner anrufen und fragen, ne, was hältst du denn jetzt von dem Hosting-Dienstleister oder soll ich lieber einen anderen nehmen? So, dass das nicht funktioniert, ist, glaube ich, allen klar. Aber das Datenschutzrecht gibt da ja sehr klar vor, wie das zu funktionieren hat. Ne? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das regeln kann. Das eine ist, man fragt tatsächlich vorher und nur wenn die Auftraggeber sagen, das ist in Ordnung, nimmt man einen Dienstleister an Bord. Nach meinem Gefühl die Regelung, die fast nie verwendet wird. Und eigentlich dazu als Ausnahme kann man eben sozusagen so eine Widerspruchslösung wählen, indem man als Dienstleister informiert. So, ich habe jetzt in 2, 3, 4, 7, 9 Wochen vor, meinen Hosting-Dienstleister auszutauschen. Bisher war es A, jetzt ist es dann demnächst wird es B sein. Teil mir doch mit, ob du damit einverstanden bist. Wenn du es nicht tust, dann mache ich das. Und dann ist es auch vereinbart. Also das ist dann zulässig. Genau, wie regelt man das? Ne? Also wie findet man da jetzt oder müssen wir rausschneiden. Genau, auch bei dieser zweiten Lösung ist man ja noch nicht bei einer Situation, die optimal ist für den Dienstleister. Ne? Weil was mache ich denn jetzt, wenn ich 1000 Leute frage und dann einer sagt, ja nee, der alte gefällt mir aber besser oder ich möchte nicht B, sondern C. Ne? Auch das funktioniert ja nicht. Und in der Praxis wird da ganz, ganz häufig dann so mit Sonderkündigungsrechten operiert. Ne? Also da wird dann gesagt, wenn du dann widersprichst, dann hast du halt ein Sonderkündigungsrecht. Aus der Sicht des Dienstleisters finde ich jetzt wieder nachvollziehbar, aber ich sehe, du bist noch nicht ganz begeistert. Was hältst du von solchen Regelungen?
Wo ich eine Dienstleistung beauftrage, die für mich, für mein Unternehmen wichtig ist, taugt alleine diese Regelung nicht. Dann bin ich nicht einverstanden, dann sage ich, okay, ich bin nicht einverstanden, dann kündige ich jetzt und dann steht da irgendwie drin, Kündigungsrecht. Das habe ich jetzt direkt, dann kann ich vielleicht zum Monatsende kündigen und dann habe ich aber hier eine Dienstleistung, also dann habe ich mir in der Cloud ein ERP-System angeschafft, habe ein 3-jähriges Projekt gemacht, um das einzuführen. Das ist davon illusorisch, dass ich dann mit einer monatlichen Kündigungsfrist plötzlich dieses Produkt wieder gegen ein anderes austausche. Das heißt, wenn ich geschäftsprozessrelevante Dienstleistung, Auftragsverarbeitung hier habe, wo ich nicht mal eben den einen gegen den anderen austauschen kann innerhalb von wenigen Wochen, dann ist diese Kündigungsklausel völlig unbrauchbar für mich. Wir reden ja heute auch ganz häufig vom sogenannten Vendor-Login, dass ich mir so stark auf einen Dienstleister konzentriere und ihn für mich so wichtig mache, dass ich eigentlich gar nicht mehr wegwechseln kann. Und genau diese Regelung, wenn sie so steht, ist völlig ungeeignet. Auf der anderen Seite verstehen wir natürlich auch den Dienstleister, der auch irgendwann mal einen Strich drunter haben möchte. Wenn der irgendwie 500 Kunden hat und einer findet irgendwie einen Dienstleister doof, vielleicht hat man auch Pech, das ist dann Konkurrent oder sowas und den will man dann nicht in die Nähe seiner Daten lassen, auch fein, es mag gute Gründe geben, aber dann will ich nicht alle 499 anderen Kunden darauf warten lassen, dass ich den Dienstleisterwechsel vornehmen kann, bloß weil es einem gerade nicht passt. Und dazu braucht es einen Kompromiss. Und ich fand deinen Vorschlag von eben gut bei den Kontrollrechten, wo du gesagt hast, na, da muss man mal konkret aufschreiben, wie ist denn der Prozess? Und das kann ich hier natürlich auch machen. Mein Kompromissangebot, das ich häufig mache, über Fristen kann man diskutieren, ist aber, ich kläre erstmal auf, also wir haben die Widerspruchslösung. Das heißt, ich werde informiert als Auftraggeber und dann habe ich erstmal eine angemessene Zeit zu widersprechen. Ich sage mal, alles zwischen 2 Wochen und einem Monat ist diskutabel. Dem einen mag in einem großen Konzern 2 Wochen zu kurz sein, dann muss ich halt auf 30 Tage gehen, aber mehr als 30 Tage ist für den Dienstleister wieder nicht fair. Also so einen Monat, dass ich angemessen reagieren kann und dann kann ich Nein sagen. Da kann man aber auch sagen, okay, dann darf ich das nicht willkürlich machen. Ich muss zumindest mal einen nachvollziehbaren Grund vorweisen, es muss auch nicht unbedingt ein wichtiger sein, aber zumindest ein Grund, damit ich eine sachliche Diskussionsgrundlage habe, um damit umzugehen, auch aus Dienstleister-Sicht. Der nächste Schritt ist, dass wenn ein Widerspruch eintrifft, dass dann der Dienstleister auch wohlwollend prüft, unter Berücksichtigung des Grundes, hat er eine Alternative. Also kann er die Leistung ändern, kann er Leistung um den Dienstleister drumherum bauen. Also kann man diese Partnerschaft erhalten, kann der Dienstleister da einfach eine Alternative mal anbieten. Und gerade im Mittelstand sehe ich da durchaus Potenzial für solche Gespräche zu führen oder alternative Produkte vorzuschlagen. Das geht auch bei großen Cloud-Anbietern idealerweise, wenn ich das verhandeln kann. So, wenn ich dann nicht in der Lage bin, einen Kompromiss zu finden, dann kann man sagen, okay, dann nehmen wir uns vielleicht auch nochmal 30 Tage Zeit, einen Kompromiss zu finden. Der eine macht ein Angebot, der andere prüft es. Wir nehmen uns 30 Tage Zeit, nach Alternativen zu gucken. Und wenn ich da nichts finde, dann kann ich innerhalb eines Monats kündigen. Das sind jetzt 3x30 Tage. Das ist ein Vierteljahr. Das ist viel, aber es ist endlich. Das heißt, bei wichtigen Kunden, Dienstleisterbeziehungen, wo auch der Dienstleister weiß, hey, ich bin wichtig für meinen Auftraggeber, der zahlt auch richtig Kohle, finde ich so eine Vierteljahresregelung grundsätzlich erstmal eine faire Sache. Da kann man auch nochmal von Ausnahmeregelungen sprechen, gerade wenn zum Beispiel dem Dienstleister selber ein wichtiger Dienstleister akut wegbricht, dass man da auch nochmal etwas von abweicht, von dieser Mittelfristigkeit. Aber in dem Sinne, glaube ich, findet man durchaus faire Lösungen. Und wenn man Dienstleister für solche Gespräche um eine solche Lösung, es muss nicht diese sein, aber nicht bereit ist, dann würde ich sagen, hat er sich dann schon wieder disqualifiziert. Wenn ich das in meiner Shortlist gemacht habe, gucke ich mir lieber mal meine anderen 2, 3 Alternativen an.
Ja, alles richtig. Setzt natürlich voraus, dass man diese Verhandlungsmacht Macht hat. Unabhängig davon ist es aber ja auch wieder ein Prozessproblem auf Seite des Verantwortlichen. Also das ist etwas, wenn man sich mit dem Thema Onboarding von einem Dienstleister befasst, muss man sich auch damit befassen, wie gehe ich denn mit diesem Thema Vendor-Login, ne? Vendor-Login um. Aus dieser datenschutzrechtlichen Perspektive, die wir gerade aufgedröselt haben, aber eben auch aus anderen, ne, Risiko-IT-Sicherheitsperspektiven. Ne? Also da muss man sich auf jeden Fall überlegen, wie wichtig ist denn diese Dienstleistung, die ich outsource, und was mache ich, wenn sie aus welchen Gründen auch immer wegbrechen. Ne? Das können ja auch technische Gründe sein. Ne? Habe ich da irgendwie eine Alternative? Kann ich irgendwie migrieren? Wie schnell muss ich da migrieren? Ne? Also auch wieder ein Prozessproblem, was der Verantwortliche auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte.
Ich stelle gerade fest, wir sprechen jetzt schon gute 50 Minuten über dieses Thema. Das war uns im Vorfeld schon klar, dass wir auf unserem Spickzettel so viele spannende Detailthemen haben. Und ich gebe zu, ich habe auch immer wieder gerade so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und das Zeit gekostet hat. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das irgendwie mal nochmal zusammengeführt kriegen, so hands-on. Was können Auftraggeber machen, wenn sie mit dem Thema Auftragsverarbeitung adäquat umgehen wollen, außer jetzt einfach nur sich den Datenschutzbeauftragten zu schnappen und zu sagen, mach du das?
Ja, sehr richtig. Also ich sehe auch diverse Themen, da müssen wir mal extra Folgen dazu machen. Zum Beispiel haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie das ist mit Dienstleistern im Ausland. Ne? Also da Herstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus bei Dienstleistern, ein großes Thema. Das schreit so ein bisschen nach einer Sonderfolge, würde ich sagen.
Ja, Drittlandtransfer können wir sowieso in eine Folge packen.
Ja, also hiermit versprochen, dass das kommt. Genau, ich würde sagen, die praktischen Hinweise sind immer im Datenschutz einen vernünftigen Prozess aufsetzen, der Risiken identifiziert und angemessene Maßnahmen dafür trifft. Und hier bei diesem Thema würde ich sagen, der Prozess muss ansetzen bei dem Verantwortlichen, der die Dienstleistung outsourced. Ja, und so ein paar Sachen hatten wir am Anfang gesagt. Immer wenn Daten aus dem Unternehmen rausgehen, irgendwie einen Prozess starten, identifizieren, ist das eine Auftragsverarbeitung? Wenn nicht, stellen sich andere Probleme, die wir in einer anderen Folge mal aufgreifen. Wenn es eine Auftragsverarbeitung ist, aber auf jeden Fall sicherstellen, dass formale Anforderungen erfüllt sind, ne, dass man den Vertrag hat und das TOM-Konzept. Und idealerweise das dann inhaltlich prüfen und bewerten. Und für diesen Prüfen und Bewerten-Teil würde ich den Ball mal zurückspielen.
Ja, da wäre es mir vor allen Dingen auch wichtig, das Unternehmen, das, also jetzt, wo jemand vielleicht gerade zuhört in unserer Folge, da wird man ja irgendeine Praxis haben, wie man da heute schon mit dem Datenschutz umgeht. Wenn ich einen externen Datenschützer, Datenschützerin habe, mit der Person arbeite ich zusammen, dann ist, glaube ich, die große oder das Wichtigste, dass ich möglichst früh erkenne, wann will ich denn irgendwas auslagern und die Person nicht erst einbeziehe, wenn der Drops schon gelutscht ist. Dann sollte ich mir einfach angewöhnen, wenn ich mir jetzt schon Gedanken mache, ich könnte ja was auslagern und ich fange an, der Produkte anzuschauen, ja, dann hole ich mir doch direkt mal für eine Viertelstunde den Datenschutzansprechpartner dazu und frag mal kurz, was hältst du davon? Ist das ein kritischer Bereich oder willst du nur am Ende mal drauf gucken? Und dann bin ich ja eigentlich schon ein Stück weit vom Berater in die Arme genommen und dann kann ich in dem Maß, wie ich mich auch sonst beraten lasse zum Thema Datenschutz, auch bei diesen Sachverhalten unterstützen. Wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht beraten bin, wenn ich das alles selber machen möchte, was vollkommen fein ist, ich glaube, dann ist der richtige Weg, dann soll ich mir einfach mal bei einer aktuellen Planung für einen Auftragsverarbeitungsvertrag, soll ich mir ein bisschen extra Zeit einplanen, mich mal ein bisschen mehr in das Thema einzuarbeiten. Die Folge hier nochmal hören, mir vielleicht mal die Verträge meines Kandidaten auch tatsächlich mal durchlesen. Es gibt auch durchaus Checklisten im Internet, die man nutzen kann, um mal die wichtigsten Punkte eines Auftragsverarbeitungsvertrages anzuschauen. Da kann man auch mal hier sowas wie euren Checker verwenden, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Also bei der Selbermachlösung ist für mich der Schlüssel dazu, dass ich mir auch einfach mal Zeit nehme, das Ganze zu machen und eben nicht irgendwie nur in 5 Minuten Unterschrift unter einem Dienstleister vorgegebenen AVV mache. Und ich glaube, dann habe ich eigentlich 2 Ansätze, mit denen ich tatsächlich weiterkommen kann.
Sehr richtig.
Ja, prima. Also wir haben festgestellt, es gibt Themen links und rechts davon. Toms hatten wir schon mal eine separate Folge, da sei hin verwiesen, das hätten wir sowieso nicht besprochen. Drittlertransfer machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine separate Folge, auch unabhängig von Auftragsverarbeitung. Und ich denke, dann haben wir erstmal für heute ausreichend dieses Thema beleuchtet. In der nächsten Folge geht es tatsächlich auch weiter mit unseren Themen aus dem Datenschutzmanagement. Wir erzählen dir und euch, womit wir in unserem Arbeitsalltag als Datenschutzberater, Datenschutzbeauftragte uns beschäftigen und vor allem, wie wir das ganz genau machen. Und wenn du Fragen dazu hast oder uns auch einfach mal erzählen möchtest, wie du solche Aufgaben löst, dann schreib uns einen Kommentar, schreib uns eine E-Mail und wie immer findest du alle Infos dazu in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns bitte eine Bewertung. Und wenn du Fragen zum Datenschutzmanagement hast, dann schreib uns diese einfach hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.